Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Equidemia Podcasts. Heute geht es um ein Thema, das mich persönlich sehr bewegt. Es geht darum, was passiert, wenn dein Leben mit dem Pferd anders verläuft als geplant, wenn nicht alles so ganz genau nach Trainingsplan läuft und wenn du nicht in Italien landest, sondern in Holland. Könnt ihr euch an die Folge über chronisch kranke Pferde noch erinnern? Wir haben im Team ungewöhnlich viele starke Reaktionen von euch bekommen. Eine davon war von meiner Schülerin und Kollegin Lene Heckmann. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich einen kurzen Text mit euch teilen. Ein Text, der aus der Elternbewegung stammt, aber für mich genauso gut in die Pferdewelt passt. Wenn man ein Kind erwartet, ist es wie die Planung einer Reise nach Italien. Man kauft Reiseführer, lernt ein bisschen Italienisch, freut sich auf das Kolosseum, die Gondeln in Venedig, auf Pasta und Wein. Dann landest du und der Flugbegleiter sagt: Willkommen in Holland. Holland? Aber ich wollte doch nach Italien. Ich habe für Italien geplant und jetzt bin ich hier. Und du bleibst in Holland und irgendwann fängst du an, dich umzusehen und du entdeckst Windmühlen, Tulpen, Rembrandt. Holland ist langsamer, weniger spektakulär, aber hat eine ganz eigene Schönheit. Wenn du dein Leben damit verbringst, Italien zu betrauern, wirst du nie die Dinge schätzen, die es in Holland zu sehen gibt. Dieser Text stammt von Emily Pearl Kingsley und ich spreche heute mit jemandem, der mich genau auf diesen Text aufmerksam gemacht hat im Zusammenhang mit den chronisch kranken Pferden. Und zwar mit der lieben Lene Heckmann. Lene ist Pferdebesitzerin, Trainerin in der akademischen Reitkunst und hauptberuflich Pädagogin. Sie macht gerade eine Weiterbildung im Bereich Traumapädagogik und kennt das Gefühl von Landung in Holland aus mehreren Perspektiven. Lene, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, schön, dass ich da sein darf, Selina. Ich freue mich total.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ich habe das gerade schon kurz in der Einleitung erzählt. Wir haben über chronisch kranke Pferde im Podcast gesprochen und wir haben wirklich unglaublich viele Hörerreaktionen bekommen. Und du hast mich mit dieser Geschichte aus Holland und Italien oder von Holland und Italien beglückt. Und ich fand es großartig, weil ich finde, das beschreibt die Sache ziemlich genau. Ich konnte damit sofort meine eigenen Gefühle in Verbindung bringen, als ich so auf der Reise war, die Geschichte meiner Pferde zu entdecken. Aber lass uns mal direkt bei dir einsteigen. Was war denn dein Italien? Welche Träume, Pläne, Hoffnungen hattest du mit deinem Pferd?
Ja, also bei mir, also ich war in Italien, muss man einfach sagen, mit meinem Norweger Wallach und war da total glücklich und hatte da so gedacht, ja, wir haben unsere Squire-Prüfung abgelegt in der akademischen Reitkunst und dann war einfach klar, wir gehen da so unseren Weg und sind da so zusammen. Oder gestern dachte ich noch so ganz spontan, an so heißen Tagen sind wir immer barfuß bin ich geritten auf dem Reitpad und sind da durch die Gegend gegondelt oder sowas. Und das war so dieses Gefühl von so einer Leichtigkeit, aber auch so von, ja, wie soll ich sagen, auch von so einer Linie, die ich gerne durchgezogen habe, ne? Also von meiner Wappenträgerprüfung und da einfach weitergehen zu können, sozusagen. Das war mein Italien.
Da war schön.
Da war schön, ja.
Ja. Da war es ganz schön. Ich war auch mal eine Zeit lang in Italien. Ich fand es da auch ziemlich schön. Hat ziemlich viel Spaß gemacht, hat aber leider dann mit der neuen Generation, mit der jungen Generation an Pferden nicht mehr geklappt. Da bin ich in Holland gelandet, aber ganz hart mit dem Kopf zuerst. Ich hatte immer so diese ganz klaren Ziele, ne? Ausbildung, Entwicklung und wie macht man das? Und dupp, 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 dupp. So ist ja auch
Genau.
Equidemia oder die Plattform bei Equidemia entstanden. Ich habe ja damals auch gedacht, ich würde die Jungpferde, die ich gekauft habe, in ihr Reitpferdeleben auf dieser Plattform begleiten, bis ich festgestellt habe, ne, keiner von denen wird jemals reitbar sein. Schade, hätte klappen können. Hat's aber nicht. Und dann kommt natürlich die Realität. Wir haben gesundheitliche Grenzen. Wir haben erstmal, da muss irgendwie Umdenken kommen. Dann kommt viel Trauer. Bei mir kam viel Trauer, weil ich auch ja, meine Träume betrauern musste, meine Ziele betrauern musste. Ich wollte ja wieder zurück nach Italien, nicht wahr?
Ja, absolut. Und bei mir fing das ja dann auch einfach an, als mein Norweger Wallach einfach schlicht und ergreifend älter wurde. Ne? Also ich meine, so wo einfach klar war, so langsam müssen wir uns eh von der Bühne verabschieden. Wir waren super viel unterwegs auf Kursen und alles. Und es war einfach klar, ich glaube, es ist ganz gut für ihn, einen klaren Cut hinzubekommen. Und gleichzeitig hatte ich noch mal eine Knappstrupperstute, mit der ich gefühlt immer in Italien war, aber irgendwann gemerkt habe, das ist gar nicht so. Ja, und da fing schon der erste Prozess an zu merken, das ist anders. Das wird irgendwie, das wird ein anderer Weg werden. Aber die Erkenntnis dafür hat sehr länger gedauert, da zu sagen, da bin ich gar nicht mehr.
Ihr habt ja auch eine wunderschöne Arbeit zusammen gemacht. Ich durfte ja einen Teil davon begleiten. Ihr habt ja eine sehr schöne Arbeit zusammen gemacht und eigentlich seid ihr auf der Höhe ihrer Leistung fast umgeworfen worden, ne? Durch einen Unfall.
Ja, so sieht's aus, ja.
Und dann hast du in sehr kurzer Zeit zwei Pferde kurz hintereinander verloren.
Genau, ja. Und jetzt hatte meine Knappstrupperstute auch noch grundsätzlich sehr viele einfach körperliche Probleme und war einfach, also sie hatte ja Eierstockkrebs, dann hatten wir die Sache mit ihrem Stoffwechsel. Sie war auch ein Pferd, was einfach nicht unbedingt sehr Stress, also Stress sehr schlecht ausgehalten hat, ja. Kurse war für sie der Albtraum, ja. Also sonntags meistens konnte ich sie nicht mehr arbeiten, weil sie mit Bauchschmerzen dastand. So gestresst war sie davon, dass sie weg war, ob ich jetzt meinen Norweger dabei hatte oder nicht. Also es war einfach klar, es war nicht so wie mit meinem Norweger, ne? Für den war das Publikum, da ist er auf Höchstleistung gefahren. Der fand es super, umso mehr, umso besser. Ja, und für Lulu war es wirklich schrecklich.
Schrecklich.
Ja, es war einfach
Was?
schrecklich für sie und es war einfach klar, das geht nicht mit ihr. Also da möchte ihr das nicht zumuten. Also für, auch wenn ich es schön gefunden hätte, wenn wir uns zeigen hätten können. Aber fürs Pferd konnte ich es nicht tun.
War dann doch nicht so das Nachfolgepferd, wie du dir das vorgestellt hast.
Ah, nee. Muss
Nee.
er. Nee, das muss man einfach so sagen. Ich hatte da, wie wir das so schön beschrieben haben, ich habe gedacht, das geht einfach so weiter. Na, das war vielleicht auch völlig naiv gedacht. Ich dachte, Herr Migo hatte auch seine Probleme.
Ja.
Und das kriegen wir schon hin. Ich habe
Das
ja
arbeiten wir
Werkzeug.
raus. Das
Das
arbeiten wir
arbeiten wir
raus.
raus,
Das
genau.
arbeiten wir raus.
Genau.
Wie war das in der Situation? War das leicht für dich, da loszulassen?
Ah, nee, das war ganz, ganz schwierig. Es war ganz, ganz schwierig auch zu überlegen, also da kamen ja auch super viel Gefühle hoch, ja. Da war ja auch super viel Trauer über dieses ganzen Prozess und gleichzeitig auch irgendwann total viel Wut darüber, dass es nicht so sein durfte. Und ich habe lange dafür gebraucht, um zu verstehen, dass eigentlich mir die Trauer nur sagt, wie schön es da war und dass es jetzt halt nicht mehr da ist, aber dass es einfach schön war und dass es dass die Zeit nun zu Ende einfach, also einfach im Moment nicht mehr da sein kann. Und die Wut hat einen Moment gedauert, bis ich die quasi in eine andere Energie umwandeln konnte, zu sagen, okay, die nutze ich, um was zu verändern.
Ich finde, das ist ja eine ganz schwierige Situation in mehreren Beziehungen. Und der Grund, warum, oder einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe in den Podcast, ist, weil du das von beiden Seiten kennst. Du hast einmal die Professional Toolbox aus deinen Weiterbildungen, aus der Pädagogik heraus. Und du bist selber einerseits betroffen, wie wir alle wahrscheinlich irgendwann im Leben, wenn wir uns von Träumen verabschieden müssen. Und du bist Pferdemädchen. Ja, das hilft uns ja nicht immer, wenn man selber betroffen ist, wenn man die professionelle Toolbox hat, hat man ja nicht immer Zugriff drauf in dem Moment. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist das so. Ich bin dann da gar nicht mehr professionell, wenn ich selber betroffen bin. Wie ist das mit den Menschen, die dich begleitet haben? Hast du viele kluge Ratschläge um die Ohren gehauen bekommen? Kathi und ich haben vorgestern haben wir Bullshit-Bingo gespielt im Podcast. Wir haben uns gesagt, die ganzen klugen Ratschläge, die wir in der einen oder anderen Situation eigentlich lieber nicht hören wollten. War das bei dir auch so?
Also interessanterweise hatte ich das Gefühl nicht, dass ich das von außen so bekommen hatte. Ich hatte eher den Eindruck, dass ich mir auch gezielt ausgesucht habe, mit wem ich mich darüber unterhalten möchte. Aber auch gezielt überlegt habe, also dass die Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, völlig unterschiedliche Perspektiven dazu hatten. Und das finde ich immer super wertvoll, weil jeder aus seiner Geschichte aus seiner Wahrnehmung heraus, viele Dinge hat, die sind stimmig. Und ich habe es mir versucht, als Puzzleteil dann zusammenzuarbeiten. Ne? Ich habe super viel mit ich sage immer, meiner Mutter, der akademischen Reitkunsttrainerin, viel gesprochen, ja, mit Corinna. Und ganz viel hat mir auch unser Training, was wir zwei miteinander gemacht haben, gebracht. Und ich habe eine Freundin, die ist Tierheilpraktikerin. Die hat noch mal so ganz andere Ansichtsweisen. Und das fand ich wertvoll zu sagen, ich höre mir das alles an. Ja, und da waren auch viele Dinge dabei, die hatte ich gar nicht selber im Blickwinkel. Und das hat mir geholfen.
Und wie konntest du denn deinen eigenen Weg daraus finden?
Also, ich glaube, das Erste war so ein bisschen, dass ich versucht habe, erstmal die Situation zu akzeptieren, wie sie ist. Ja. Und auch im Moment zu versuchen, ein bisschen Ruhe zu haben und dann zu sagen, okay, und jetzt fange ich an, mir Wissen dazu anzueignen. Ja. Weil wenn ich nicht weiß, von was ich spreche, dann weiß man nicht so gut mit umzugehen. Aber wenn ich weiß, um was es geht, dann kann ich eher überlegen, was passt denn für mich und was passt für mein Pferd. Und ich kann das jetzt ganz gut erzählen. In der Situation selber war ich nicht sehr professionell. Da habe ich erstmal alles durchleben müssen, was man durchleben muss, ja. Was man ja auch einfach so in so einer Trauerspirale einfach tut, ja. Von ich will das nicht, das gehört nicht zu mir und bis die Akzeptanz dazu kam. Und ich finde, es ist auch okay. Einfach in so einem Prozess. Und es gibt trotzdem immer wieder noch mal Punkte, die mich trotzdem triggern und immer wieder da reinfalle in diese Trauerspirale einfach. Und das ist auch okay so und das darf auch so sein, finde ich.
Magst du da mal ein paar Worte zu sagen zu der Trauerspirale und welche Phasen es da so gibt, bis man zur Akzeptanz überhaupt kommt? Das ist ja meistens der schwierigste Teil an der Geschichte.
Das stimmt allerdings. Also oft ist es ja so, dass man dann wie in eine Schockstarre fällt und dann gibt es die nächste Sache mit, ja, also das gehört nicht zu mir. Und dann zu sagen, gibt es so einen Verhandlungsprozess, nennt man den meistens, zu überlegen, ja, ich gebe das, dafür kriege ich das so.
Aber warte
Und
kurz, lass mich da mal einmal kurz
ja.
reingreifen, weil ich glaube, die meisten Leute haben davon noch nie was gehört, dass wir das so ein kleines bisschen framen können. Was bedeutet denn, das gehört nicht zu mir? Wie fühlt sich das an? Wie erkenne ich, dass ich gerade da bin?
Also ich glaube, dass man das eigentlich sehr deutlich merkt, weil man, glaube ich, vor sich gefühlt sich fühlt und dass das, um was es geht, steht wie so vor einem. Und da ist gefühlt wie so eine Mauer dazwischen, die kann aber auch ein Zaun sein oder anders. Es ist ein bisschen unterschiedlich, wie jeder Mensch das wahrnimmt, weil manche sehen das sehr deutlich und manche nicht so. Aber es ist so ganz klar, dass man erstmal sagt, das gehört nicht zu mir. Das
Das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
ja, das ist genauso wie wenn wir jetzt bildlich weitersprechen. Also Holland, das ist nicht meins. Also die Sprache spreche ich nicht. Also ich habe keine Ahnung, was es da gibt. Ja,
Gibt keine
also so
Pasta.
ganz, ja,
Pfannkuchen mag ich
ganz,
nicht.
genau, ganz deutlich dieses, das gibt's nicht in meiner Welt. Also ich bin in Italien. Fertig, ja. Und da ist man schon eigentlich in dem Prozess drin, weil man ja Holland sieht. Dass man weiß, eigentlich muss man sich damit beschäftigen.
Und wie geht's von da aus weiter? Wie durchläuft man irgendwann durch, stellt man ja fest, ich komme hier nicht weg.
Ja,
Ja.
also es geht, ja, das Problem ist, deswegen heißt es auch Spirale, man kann da auch stecken bleiben, ne? Also man kann da auch stehen bleiben, ja. Man kann aber auch versuchen zu überlegen, also wenn das schon irgendwie aufkommt, ich meine, sich erstmal mit zu beschäftigen und zu überlegen, was kann das sein? Ich finde, das kann man. Und das schafft man ganz oft, indem man einfach Menschen um sich hat, die dafür einen Raum schaffen, da offen zu sein, zu sagen, wir gucken uns das einfach mal an. Ja, ohne das jetzt zu bewerten, ob das jetzt zu einem kommt oder nicht, aber einfach so, wir gucken uns das mal an, was heißt das denn eigentlich? Und ich finde, diese Offenheit kann schon ganz viel Ängste nehmen, weil es halt oft einfach ja mit ganz viel, mit purer Angst zu tun, die da einfach da ist, mit dem, was zu wissen, was kommt auf nicht, also was kommt auf mich zu. Ja, oder das nicht einschätzen zu können. Und ich finde, da hilft super viel, wenn man Gespräche führt und sich Wissen aneignet erstmal.
Du hast gerade ganz kurz gesagt, ich kann auch auf jeder dieser Stufen stecken bleiben. Deswegen heißt das Spirale.
Ja. Das ist quasi diese Spirale, geht quasi nach oben, bis man irgendwann in der Akzeptanz ist. Aber ist es zum Beispiel ganz häufig so, dass es trotzdem, wenn man dann oben angekommen sein sollte und sagt, es ist in Ordnung so, ich fühle mich da wohl, wo ich bin, dass es trotzdem immer wieder Übergänge im Leben gibt, die einen immer wieder dann trotzdem dran erinnern werden. Und dann fällt man immer wieder runter in dieser Spirale.
Das ist ja gemein.
Das ist Leben.
Ja, bisschen Leben. Ja, und dann, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Und dann ist es gut zu wissen, ich war da schon mal. Ich habe das geschafft, Dinge zu akzeptieren, die anders sind. Und da ist es oft so, dass das dann oft funktioniert, wenn man einfach merkt, ich kann das natürlich jetzt eher super gut vergleichen mit Eltern, die ein Kind mit Beeinträchtigung bekommen, weil es dann oft der Fall ist, dass für die Eltern das ja sehr weit weg ist, was da vor sich geht. Und wenn sie merken, aber das geht weiter und es ist eine Entwicklung da, dann ist es oft für die Eltern super gut anzunehmen. Und es ist wichtig, dass man darüber trauert. Man darf das. Auch wir dürfen darüber trauern, wenn wir ein chronisch krankes Pferd haben.
Ja, finde ich ganz wichtig und ich finde, in der Reiterwelt sprechen wir viel zu wenig über Trauer insgesamt und über Enttäuschung und auch was das mit unserer eigenen Identität als Reiter oder als Besitzer oder vielleicht sogar als Ausbilder macht. Das war für mich so ein riesen Knackpunkt, als ich festgestellt habe, ja, ich habe jetzt hier irgendwie 4 Pferde stehen, die wollen alle gefüttert werden und keiner davon wird jemals eine Schubparade machen. Schade, hätte klappen können, hat aber nicht. Wer bin ich denn jetzt als Ausbilderin? Habe ich überhaupt noch ein Recht zu unterrichten? Habe ich überhaupt noch ein Recht, mich Reiterin zu nennen? Und alles, was so irgendwie dazugehört, ne? Wenn man diesen Moment hat, in dem man merkt, ich kann das gar nicht, ich kann das nicht fixen und trotzdem habe ich mein Pferd ja lieb.
Ja, total. Ich kann das total gut nachvollziehen, was du gerade sagst. Da die Gedanken hatte ich auch, ja, zu sagen, was macht das jetzt mit mir als einmal als Trainerin, was macht es als Reiterin mit mir, was macht es einfach als mit mir als Pferdemädchen, ja. Und das war aber auch ganz lang, wo ich dann überlegt habe, okay. Das sind einfach andere Denkweisen, die man, glaube ich, dann ansetzen muss. Ich glaube, also mittlerweile bin ich davon überzeugt, die Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe über die letzten Jahre, die bringen mich enorm weiter. Vielleicht jetzt nicht zu sagen, bilde das 12. Pferd in der Schulparade aus und Levade und sonst was, sondern die Ziele sind anders, die gesetzt worden sind. Aber wahrscheinlich mittlerweile will es gar nicht jetzt, aber wo ich denke, ich muss eine viel akribischere Arbeit leisten, die sehr facettenreich ist, von Fütterung bis Haltung bis was man für Aspekte angucken muss, das hätte ich nie so nicht in der Intensität schätzen gelernt, wenn ich wahrscheinlich einfach nur straight weitergemacht hätte.
Ja, das finde ich einen wichtigen Punkt, den du da ansprichst. Wir haben uns ja gerade hier in meiner Familie sehr intensiv drüber unterhalten. Ich habe nämlich, nun habe ich hier zwei Rentner und vier chronisch kranke Pferde stehen, die alle nicht alt werden, wo wir sagen, vielleicht haben sie noch ein Jahr oder zwei. Und das Wilde ist, keiner von denen hat ein Schmerzgesicht. Solange sie nicht trainiert werden, ne? Also wenn der Will ja länger als 1,5 Minuten traben muss, dann hat er ein Schmerzgesicht. Aber wenn er einfach nur so, ne, die Sachen machen kann auf seinem Leistungsniveau, hat keiner von denen ein Schmerzgesicht. So, jetzt frage ich mich, was bedeutet das im Umkehrschluss für mich? Also, was habe ich gelernt, ne? Oder was lerne ich? Ich versuche das hier immer so ein bisschen zu globalisieren. Was sagt uns das dann über die Pferde, die wirklich ein Schmerzgesicht haben? Was sagt uns das über diese Baseline von A Life Worth Living? Was bedeutet das im Hinblick auf, wir wissen ja, Pferde habituieren in Schmerz, auch in chronischen Schmerz. Was bedeutet das für, wie viel Lebensqualität kann ich mit gutem Management schaffen? Das finde ich irgendwie total spannend. Ich habe den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, aber du merkst, in welche Richtung, ne, geht so ein bisschen auch in deine Richtung, in welche Richtung das so sich bewegt. Wie gesagt, ich bin da noch nicht mit fertig. Also ich kann den Gedanken gar nicht zu Ende formulieren, aber es beschäftigt mich total.
Ja, mir geht es genauso. Ich könnte ihn nicht zu Ende formulieren, aber ich finde, dass ich das eigentlich als Ausbilderin fast das Gefühl habe, besser zu werden gerade dadurch. Weil ich ja eine ganz andere Beobachtungsaufgabe habe und einen anderen Blickwinkel drauf werfen muss. Deswegen ist es zwar, glaube ich, was ich dann von außen, glaube ich, viel bräuchte, wenn es wieder in ein anderes Training gehen sollte, dass da jemand nochmal anders drauf gucken muss, weil ich dann war vielleicht zu detailreich manchmal dann bin oder überlege, oh, können wir die Grenze nehmen oder nicht? Ja, das ist ja dann auch mal so die Frage. Und ich glaube, da ist es eigentlich wahrscheinlich der Schlüssel auch drin, dass man eben sich miteinander austauscht. Zu sagen, die Erfahrung habe ich gemacht, wie hast du das denn erlebt? Ja, und das kommt, glaube ich, sehr zu kurz, gerade mit jemandem, der ein chronisch krankes Pferd hat. Weil ich glaube, oft wird es wahrgenommen, wie als würde man ständig ja quasi immer nur schlecht reden wollen, ne, über das Pferd oder über sich oder ist in so einer Verzweiflung einfach drin. Und ich glaube, das wäre total wichtig, wenn man das ernst nimmt miteinander.
Dazu fallen mir zwei Sachen ein, zu den Dingen, die du gerade erzählt hast. Ne? Wir haben jetzt ein bisschen über Trauer gesprochen, aber wir haben auch immer wieder oder du hast immer wieder von der Akzeptanz gesprochen. Kann die Akzeptanz erst kommen, wenn ich durch den Trauerprozess durch bin?
Also nach meiner Meinung ja. Also das muss man erst, glaube ich. Ich finde, es ist so wichtig, dass man durch diese Trauerphasen aktiv durchsinnt, weil es in diesem Trauerprozess einfach passieren kann, dass diese Gefühle quasi unterdrückt werden, die da passieren. Und die werden dir irgendwann um die Ohren fliegen. Das muss nicht dann sein, wenn du am Pferd bist. Das kann auch woanders dann sein. Und deswegen finde ich, ist es dieses, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Ausleben davon, in einem Prozess da drin zu sein, sehr wichtig.
Ich überlege gerade, ob das die Erklärung dafür ist. Ich mache mir ja viel Gedanken darüber, warum Menschen immer wieder, warum das so schwierig ist zu akzeptieren, wenn mein Pferd Einschränkungen hat. Denn Einschränkungen, gut, in meinem Fall ist es jetzt schon ein bisschen wild, ne? So, mit denen kann ich gar nichts machen. Aber das ist ja nicht normal. Und es ist ja auch nicht normal, dass die Pferde so leben wie bei uns, wo man schon sagen muss, die Haltungsumstände sind schon so ein krasser Trainingsreiz, dass danach nicht mehr viel über ist. Das ist ja alles nicht, das ist ja schon eine Sondersituation für meine Pferde, sicherlich ganz schön, für mich jetzt als Reiter nicht so schön. Aber es gibt ja ganz viele Situationen, wie zum Beispiel in einer ganz normalen domestizierten Haltung, auch wenn die gut ist, auch wenn das ein Offenstall ist oder so, wo auch chronisch kranke Pferde durchaus sehr davon profitieren, wenn die weiterhin bewegt werden, wenn die Reithallengymnastik kriegen, wenn die, na, so, also alles, was man so als Wellness außenrum Wohlfühlprogramm hat, was dann zwar weg ist als von Leistung, aber wo wir ins Tun kommen und trotzdem zusammen schöne Zeit verbringen. Und jetzt seien wir mal ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wie viele Schüler du hast, die an der Piaff arbeiten. Ich habe im Moment zwei von 120. Das ist jetzt nicht so eine hohe Quote. Also was ich damit sagen will, ist, die allermeisten Leute werden gar nicht so krasse Einschränkungen haben, wenn ihr Pferd ein bisschen eingeschränkt ist. Und können trotzdem schöne Sachen miteinander machen. Und trotzdem fällt diese Akzeptanz, das zu akzeptieren, so schwierig. Und dann suchen wir nach der 23. Reitweise und einem neuen Reitlehrer und einem neuen Gimmick irgendwie, der das wegmacht. Soll das so wegmachen? Damals in der Klinik haben wir immer gesagt, das war immer sehr schön. Wir hatten da mal einen Kunden, der in Kleintiernotaufnahme gekommen ist. Mit einer Taube, mit einem Flügelbruch, ist da reingekommen und hat gesagt, mach, dass wieder fliegt. Und so fühlt sich das dann auch bei dann manchmal an, ne? Also wenn die Akzeptanz nicht da ist für dieses, dann ist es immer so, mach, dass wieder fliegt, mach, dass das weggeht. Warum? Ist das ein nicht vollendeter Trauerprozess?
Also wahrscheinlich bei einigen, aber es ist wahrscheinlich aber auch diese Option, dass die Tür auf sein muss, in Italien zu landen, ob man hinkommt irgendwann oder nicht. Ja, und ich glaube, dieses offene Träumen dahin ist, glaube ich, auch was, was auch sowas behindern kann, da anzukommen, wo ich gerade bin. Ne? Also wenn ich ganz oft dahin, weil ich will die Tür aufhaben, egal wie, ja, dann ist das natürlich genau das, was du beschreibst, ja, dann ist es, dann kann man gar nicht genau jetzt ankommen, was ich vor mir habe. Also genau das Pferd, was ich vor mir habe. Und dann komme ich noch als Person und bringe ja noch Dinge mit. Ich gehe ja nicht in den Stall und leg dann alles ab, was ich noch so als Themen vielleicht mit mir trage. Und das ist ja auch völlig gut so. Und das ist, glaube ich, das einfach mal Augen aufzumachen und zu sehen, so einem Pferd zu sagen, ach, du bist es. So bist du einer. Und so kommen wir zusammen.
Ich finde, es braucht ziemlich viel Mut, sich von Italien zu verabschieden. Die Bereitschaft, das Neue nicht abwerten zu sehen und nicht zu sagen, das ist schlechter, sondern das ist halt einfach anders. Ist anders hier. Gibt es heute Dinge, die du mit deinem Pferd erlebst, die du vielleicht so nicht erfahren hättest, wenn alles nach Plan gelaufen wäre?
Also, das eine ist, ich hätte, glaube ich, nie so viel Spaß entwickelt, Grundgangarten auszubilden.
Ah, spannend.
Also dieses auch zu sagen, ja, das kann Jahre dauern und es kann auch sein, dass es bis in die Rente nicht abgeschlossen ist. Aber zu sagen, mir ist ein Schritt im Viertakt total wichtig. Ja, bevor ich irgendeinen Seitengang da draufsetze. Oder zu sagen, wir machen, es ist ein ordentlicher Trab, es ist einfach eine gesunde Gangart. Einfach eine gesunde Grundgangart zu entwickeln. Daran hätte ich, glaube ich, das hätte ich vorher, glaube ich, nicht in so einer Ernsthaftigkeit genommen.
Spannend. Spannend. Herr Gassett, eigentlich die ganz allerwichtigste Basis. Erzähl mal, du hast dir ja jetzt auch Nachwuchs angeschafft im vierbeinigen Bereich. Holland oder Italien?
Also bis jetzt könnte er Italien werden, aber ich bin da einfach sehr vorsichtig mit, weil ich auch überlegt habe, auch viel ist es wichtig, in Italien anzukommen.
Und ist es
Oder
wichtig,
es
in Italien anzukommen?
mittlerweile nicht mehr.
Warum?
Weil ich glaube, dass viel auch mit dem eigenen Ego zu tun hat, mit zu zeigen, wie gut man als Ausbilder sein kann. Und das spielt eine Rolle, ja,
Ja, klar.
ob man das jetzt will oder nicht. Und für mich ist es mittlerweile wichtiger zu sagen, ich habe den Eindruck zumindest, sie stehen glücklich auf der Koppel und wenn ich komme, haben sie Lust, was mit mir zu machen. Was auch immer das jetzt sein mag, ja. Und es ist auch so, dass ich auch nicht so genau weiß, und das ist auch im Vordergrund, das ist auch eine Erfahrung jetzt mit meinen Pferden, auch zu akzeptieren, wenn sie vielleicht diese absolute Leidenschaft in der akademischen Reitkunst mit mir nicht so teilen. Ja, sondern das vielleicht einfach.
Trotzdem können die nett sein.
Ja, also mein Beispiel ist, das hat jetzt viele Jahre gedauert,
Ja.
ist mit meinem Knappstrober Wallach. Also der hatte daran gar keinen Spaß, der entwickelt das jetzt so langsam, aber auch nur, weil ich einen anderen Blick drauf werfen kann auf ihn.
Spannend.
Und deswegen denke ich so, wenn ich jetzt, was weiß ich, wenn mein Nachwuchs fährt, wenn er jetzt eher sagt, ich bin der Geländetyp, dann gehört zwar akademisch dazu, weil ich es wichtig finde, weil es mein Teil ist und ich denke, das ist so das, was, wo ich so denke, ich sehe dich, also kannst du auch mich sehen in dem Teil, und aber wir können uns da gegenseitig ergänzen.
Ich musste gerade an den Satz denken, den ich letzte Tage gehört habe. Der war, wer keine andere Erklärung hat, verteidigt seine Sichtweise. Und in dem Moment, in dem wir andere Erklärungen oder in dem wir andere Tools haben, andere Sichtweisen haben, sind wir auch offen dafür, unsere Sichtweise zu verändern. Kleiner
Ja.
Diskurs. Hast du aus deiner Weiterbildung, aus der Trauma-Weiterbildung viel dafür mitnehmen können? Viel für solche Prozesse mitnehmen können?
Total. Und zum Glück waren auch immer interessanterweise die, wenn ich meine Kurse hatte, sozusagen meine Module dafür hatte, war das immer passend. Zum Glück. Wo ich einfach das auch gut mitnehmen könnte. Also, weil es da ja sehr, sehr viel um Selbstreflexion geht und das auch nicht nur auf beruflicher Ebene, sondern auch einfach auch privat gucken zu können. Und das war auch so. Und ein großer Game Changer war für mich zu sehen, dass jedes Gefühl, was da ist, eine ganz positive Eigenschaft hat. Und bei Scham und Schuld bist du ja erstmal da, denkst, was hat denn das für positive Eigenschaften im ersten
Genau, was
Moment,
ist denn
ja?
jetzt bitte daran schön?
Genau. Und das rauszuarbeiten, dass es das ist, dass es uns eigentlich zeigt, dass wir einfach nur vorsichtig sind und Dinge passieren, die über unsere Grenzen gehen und dass es eigentlich total gut ist für uns, muss man erstmal erkennen können.
Ja, magst du da ein paar Worte noch zu sagen? Das heißt also, wenn ich mit den Gefühlen konfrontiert werde, jetzt gerade vielleicht im Zusammenhang mit meinem Pferd, ich empfinde da irgendwie Scham, ich empfinde da irgendwie Schuld. Was genau ist die positive Message? Was kann ich jetzt, wenn ich mich angesprochen fühle am anderen Ende der Leitung, daraus mitnehmen?
Naja, du kannst mitnehmen, dass es erstmal okay ist, das zu fühlen, dass das da sein darf und dass dieses Gefühl ja erstmal auch ein Ausdruck ist von, da ist eine gewisse Vorsicht, da ist eine gewisse Grenze erreicht und wo man sagen kann, das ist total gut und jetzt gucken wir aber. Also was heißt wir? Ich bin jetzt immer so in dem Prozess, wenn ich mit jemandem
Na
zusammen bin,
klar,
ja,
ja.
zu sagen, wie können wir das nutzen, um da einfach weiterzukommen? Ja, und da ist es doch einfach total gut, dass man sagt, oh, ich hab den Eindruck, ich habe viele Dinge gemacht, die waren jetzt nicht so schön vielleicht für das Pferd, was weiß ich,
Für
Haltungssachen,
mich
Fütterungssachen, was auch
vielleicht
immer.
auch selber,
Ja,
ja.
und da denke ich immer, das ist total wichtig. Also wenn man so reflektiert das sagen kann, dann ist das eine totale Stärke. Das ist total eine Stärke, das so sagen zu können. Und das ist das, wo ich so denke, wie schön, wie offen man dann sein kann und dann zu sagen, okay, und jetzt gucken wir hin. Was braucht es denn, um das zu verändern für dich? Also was brauchst du und was braucht vielleicht dein Pferd? Und dann ist man doch schon ganz oft im Schlüssel, dass man dann schon das nutzen kann, um, ich sage mal, in ein Weitergehen zu kommen.
Das hört sich so an, als wäre natürlich auch deine, also ne, du hast ja vorhin irgendwann gesagt, man nimmt sich ja selber immer mit. Und natürlich ist das so, dass wenn du in der Reithalle stehst und dann unterrichtest, du die Erfahrungen aus den anderen Bereichen nicht ablegen kannst, ganz klar. Wie beeinflusst das deine Arbeit mit Schülerinnen, Schülern und Schülerinnen und deren Pferde?
Also was ich da super wichtig finde, ist, dass man in der Reitstunde einen sicheren Ort schafft.
Ja.
Also einen Raum findet, den man aufhält, wo einfach ein Ort passieren kann, wo innere und äußere Unterstützung passieren kann für eine Person selber. Und dass erstmal im Raum alles da sein darf. Und was ich da auch finde, ist wichtig, dass man so eine gewisse Verlässlichkeit einfach hat und so eine klare Struktur. Ja. Ich mag das total gerne, erstmal zu fragen, wie es meinen Schülern geht und den Pferden. Also einfach erstmal zu wissen, wie sind die denn da? Ja, oder was haben die denn überhaupt erlebt? Manchmal geht es auch über ganz persönliche Dinge, die sie einfach in ihrem Leben gerade wichtig sind. Und das macht natürlich für mich auch was aus, zu sagen, wie weit wollen wir, also was können wir heute zusammen erarbeiten oder was geht heute einfach gar nicht? Und das ist auch in Ordnung, ja. Das ist ja auch der Aspekt zu sagen, wir können nicht immer funktionieren. Auch das Pferd nicht. Und ja, und zu sagen, es ist in Ordnung so. Und ich glaube, das ist wichtig, da so eine Art Selbstbemächtigung reinzukriegen. Selbstbemächtigung heißt quasi einfach Werkzeuge und Tools meinen Schülern in die Hand zu geben, dass sie selber am Schluss, wenn sie alleine in der Halle sind, überlegen können, was nehme ich mir da jetzt raus? Und warum nehme ich es mir vielleicht raus? Ich hoffe, dass das mitkommt dann.
Ich wünsche mir ja immer, dass die Schüler gestärkt aus dem Unterricht rausgehen. Das hofft man immer so. Und ich weiß nicht, es hört sich so an, als hättest du da eine ähnliche Erfahrung. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben ja noch ganz andere Aufgaben, als schulterherein zu unterrichten.
Absolut.
Es ist ja auch eine konstante Beziehung oft, die wir im Leben miteinander teilen. Und ich glaube, da ist die traumasensible Arbeit schon ein ganz wichtiger Anteil. Auch diese Idee von, ich fand das so schön, als du gerade gesagt hast, einen sicheren Raum schaffen. Denn wie oft erleben wir, dass Schüler eigentlich Angst haben vor der Reitstunde, Stress haben mit dem, was da passiert? Oder dass ich mir manchmal mit einem Reitlehrer die Reitbahn teile und mir denke, ach Mensch, du schreist aber laut heute. Das finde ich jetzt aber nicht so schön, hier zu sein in dem gleichen Raum wie du. Mir tut dein Schüler gerade ein bisschen leid. Kannst du
Ja,
dich
aber ich
da.
meine, das ist ja auch super wichtig. Ich meine, wenn du möchtest, dass ein Gehirn quasi, sind wir jetzt mal ganz neurologisch, einfach bereit ist zu lernen, dann ist zum Beispiel total wichtig, dass du total schöne Töne zum Beispiel hast. Ja, das ist, also, das sind zu dem Beispiel mit deinem Schreien. Was wird der Schüler mitnehmen am Ende? Wahrscheinlich nicht viel, weil er sich gar nicht daran erinnern kann, weil er so hohe Stresslevel hatte, dass er das nicht behalten kann. Ob das jetzt sinnhaft war oder nicht. Also, wenn du was Gutes schreist, nützt es auch nichts, ja? So.
Das ist schön. Wenn du was Gutes schreist, jetzt auch nichts. Den behalte ich, ja.
Ja. Also, und das ist ja genau das, was ich, was, das, dass du, glaube ich, mit der Offenheit rangehen musst, um Menschen und Pferden zu begegnen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Was magst du anderen Pferdemenschen mit auf den Weg geben? Was wünschst du dir für die Reitkultur der Zukunft?
Ich wünsche mir total viel Vielfalt. Ich wünsche mir total viele unterschiedlichste Pferde und Menschen, die zusammen sind und einfach so sein dürfen, wie sie sind. Und das in der Hoffnung, dass man sich offen begegnen kann. Und auch nicht so in so ein Vorurteil manchmal kommt. Ja, also ich bin zum Beispiel jemand, der sich gerne mal anhört, oder ich sage immer Überzeugung, ist immer so, von anderen Reitkulturen oder von anderen Reitweisen. Und weil ich immer so denke, jemand hat ja einen guten Grund, warum er das machen möchte. Und das ist auch völlig legitim. Und manchmal ist das Problem, dass ich das dann auch andersrum erwarte und oft passiert es nicht. Aber ich würde mir das wünschen, dass man einfach aufeinander trifft und sich austauschen kann.
Damit
Also,
Holland dann in Zukunft vielleicht auch ein Ort ist, an dem man nicht alleine steht.
genau, weil am Ende kann es jeden treffen.
Ja, absolut. Wenn du unseren Hörern einen Satz mitgeben dürftest, das frage ich immer zum Schluss, das frage ich immer so ein bisschen als Rahmen, so um den Podcast, einen Satz mitgeben dürftest, mit dem sie sich in der nächsten Woche beschäftigen. Vielleicht stecken sie gerade in einer schwierigen Phase, vielleicht auch nicht. Wie würde der lauten? Was ist der Abschlussgedanke?
Ich finde, wo Angst ist, ist es auch ganz viel Mut. Und Mut und Angst sind ganz eng miteinander verbunden. Und Mut entsteht immer, wenn man seinen Ängsten stellt und sie überwindet. Und Mut ist quasi nicht das Fehlen von Angst, sondern die Bereitschaft, sich der Angst zu stellen und zu handeln. Und ich finde, dass wir uns alle zeigen sollten und wir schaffen das.
Oh, das finde ich schön. Das finde ich ganz schön. Das nehmen wir. Danke, liebe Lene. Danke für
Danke,
deine
Selina.
Offenheit, für deine Perspektive und natürlich auch für deinen Mut. Ich glaube,
Dankeschön.
Gespräche wie dieses sind das, die unsere Welt mit Pferden dann auch ein bisschen ehrlicher und menschlicher und gesünder machen. Wenn ihr diese Folge hört und euch darin wiederfindet, ihr seid nicht allein, wir sind viele. Holland ist nicht das Ende, es ist einfach ein anderer Anfang. Und eigentlich kann es da ganz gemütlich sein. Ich mag Holland ja auch sehr gerne. Ich war im letzten Jahr sehr oft in Holland. Ich mag Holland sehr gerne. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald.